SWR 2 Wissen.
Ob Boxspring, Wasser, Luftbett oder eine Matratze nach Maß. Bei uns finden Sie alle Systeme im direkten Vergleich.
Bettenverkauf auf YouTube. Schon der Schnelldurchlauf durch die digitalen Werbeclips macht uns vor, wie der Schlaf sein könnte. Traumhaft, entspannt, gesund, erholsam.
Und Schlaftyp. Angefangen bei der Bettenart.
Wie die Werbekataloge und Bettenarrangements der Möbelhäuser, so versprechen auch die Videos. Mit einem Bett kaufen Sie nicht einfach nur ein Möbelstück. Sie erwerben Geborgenheit, Familienglück und seit neuestem auch Gesundheit.
Liegen Sie garantiert richtig.
Na, das sind doch mal gute Nachrichten.
Das Bett, das zeigt einen Blick in seine Geschichte, war schon immer mehr als nur ein bloßes Möbelstück für den Nachtschlaf. Es war immer auch ein Objekt der Fantasie und traumhafter Vorstellung.
Matratzen kaufen, ganz einfach.
Sie Bettgeschichte.
Sagen, wie Sie schlafen.
Vom Strohsack zur IT-Matratze.
Da hunderten von Matratzen.
Eine Sendung von Joachim Meissner.
Das ist Emma, die vielschichtige Matratze. Perfekt abgestimmt für jeden Schlaftyp.
Wer schon einmal ein Bett gekauft hat, der weiß, Schlafmöbel gibt es in allen Farben, Formen und mit allen Funktionen. Dabei fällt auf, in den Möbelhäusern stehen selten Einzelbetten. Die Verkaufsflächen präsentieren in erster Linie Doppelbetten, die ihre Ware nicht nur an den Mann, sondern eben auch und vor allem an das Paar bringen wollen. Und so wird ganz nebenbei in den Verkaufsensembles der Möbelhäuser auch eine Wertung sichtbar. Unsere Vorstellung von einer im Wesentlichen auf Monogamie und Intimität beruhenden Gemeinschaft.
Schieben Sie es auch schon so lange vor sich her und können sich nicht entscheiden? Ob Boxspring, Wasser, Luftbett oder eine Matratze nach Maß. Bei uns finden Sie alle Systeme im direkten Vergleich.
Das Bett als Rückzugsort ins Private, Intime ist historisch gesehen ein vergleichsweise junges Phänomen. Über Jahrhunderte leben die einfachen Menschen in Europa gemeinsam mit ihren Tieren unter einem Dach. Die Langhäuser bestehen meist nur aus einem einzigen Raum. Betten gibt es nicht. Die Bewohner lassen sich auf Strohlagern nieder, gleich neben ihrem Vieh. Betten sind etwas für die Angehörigen der Oberschicht, des Adels, wie ein außergewöhnlicher Fund aus Norwegen beweist. Anfang des letzten Jahrhunderts haben Archäologen in der Nähe des Oslofjords unter einem Grabhügel ein Langschiff ausgegraben. Prächtig verziert und an Bug und Heck mit Schnitzereien versehen. Für Thorsten Albrecht ein Sensationsfund. Der Kunsthistoriker leitet das Kunstreferat der Evangelischen Landeskirche in Hannover und lehrt unter anderem an der Universität Hildesheim. Sein Spezialgebiet, die Geschichte des Bettes.
Was Sie ansprechen, ist dieser Osebergfund. Das ist ein Wikingerschiff, das so um 834 vergraben worden ist für zwei Prinzessinnen. Und das Besondere daran ist, dass dort eben das gesamte Hausrat für diese beiden Prinzessinnen dann mitgegeben worden ist. Und da gibt es eben unterschiedliche Bettgestelle, aber auch Möbel wie Truhen, Hocker etc. Und da kann man genau feststellen, dass ab diesem Zeitpunkt dann auch nachweislich diese Möbel in diesen oberen Schichten auch schon vorhanden waren.
Der Fund ist ein Glücksfall in doppelter Hinsicht. Die Grabstätte lag auf dem Oseberghof, dessen Besitzer Oskar Rohm, ein Landwirt, sich für Archäologie interessierte. Er war es, der die Archäologen auf den Hügel aufmerksam machte. Ein Glücksfall ganz besonders für die Bettengeschichte, weil der Fund eine sehr frühe Existenz von Bettgestellen beweist und dazu auch ihre Konstruktionsweise offenbart.
Im Grunde ist es genau das, was heute auch ein Bett ausmacht. Das sind vier Pfosten, dazwischen dann Bretter, die da eingesetzt sind. Ein wichtiger Teil ist sozusagen das Lattenrost, was wir heute als Lattenrost bezeichnen. Eben der Bettenboden, der damals aus Schnüren oder aus Lederbändern, Leingurten oder so weiter bestand. Und dann ein Vorderteil und ein Rückenteil. Das Rückenteil ist meistens immer etwas höher, damit eben die ganzen Kissen dort abgelegt werden konnten. Diese Grundkonstruktion geht eigentlich bis ins 20. Jahrhundert, teilweise ja bis heute noch so.
Auch im alten Ägypten und in der griechischen und römischen Antike waren Betten bereits bekannt. Die Bettstatt durch Füße hochgestellt, schützte gegen Kälte, Feuchtigkeit und Ungeziefer. Und auch wenn sich diese Konstruktion immer mehr in Europa verbreitete, so blieb sie für die meisten Menschen lange Zeit ein Privileg. Genauso wie die Vorstellung eines eigenen Bettes, das man ganz für sich alleine hatte. Bei den einfachen Menschen, so der Kunsthistoriker Thorsten Albrecht, war das sogar bis ins 20. Jahrhundert der Fall.
Also es fing sogar schon zu Hause an, dass dann in den einzelnen kleineren Wohnungen ganze Familie in einem Zimmer auch geschlafen hat, teilweise eben dann auch in einem Bett nur, oder die Kinder dann eben mit den Eltern in dem Bett geschlafen haben, weil es gar keine anderen Möglichkeiten gab. Also von daher stellte sich dann auch gar nicht so die Frage. Dieses Separieren, dass jeder sein eigenes Bett hat oder so, das ist eben eine soziale Errungenschaft, die erst im Laufe des 20. Jahrhunderts dann auch so erreicht worden ist, hängt auch mit dem wachsenden Wohlstand zusammen.
Bis dahin ist es ein weiter Weg und das Himmelbett eine wichtige Etappe zu mehr Komfort und Hygiene. Allerdings zunächst nur für diejenigen, die es sich leisten können. Bürger, Hofbesitzer und reichere Bauern. Wer kann, schläft nicht mehr auf dem Boden, sondern in hohen Betten. Je größer der Abstand vom Boden ist, desto sicherer ist man vor Ungeziefer. Und je mehr Stoffe man verwendet, desto weniger spürt man die kalte Zugluft.
Ganz wichtiger Aspekt, den wir heute gar nicht mehr so im Blick haben, dass man Vorhänge hatte, gerade bei Himmelbetten. Eine primäre Funktion war, dass man das dann einfach wärmer hatte. Also diese Himmelbetten waren ja so, dass oben ein abgeschlossener Himmel, also eine Decke war. Und an den Seiten, die offen waren, waren dann Vorhänge, die man zuziehen konnte. Und gerade im Winter war es so, dass man dann sozusagen ein Mikroklima schaffte in diesem Bett. Und dann war es einfach wärmer. Und das konnten sich aber wiederum nur Leute leisten, die eben auch diese Stoffvorhänge sich leisten konnten. Also war das auch schon wieder ein soziales Mittel, um zu zeigen, hier, ich bin vielleicht etwas Besseres, ich kann mir das bequemer oder kommoder machen.
Himmelbetten kamen in Mode, auch weil sie angeblich vor Ungeziefer schützten. Denn ob sie Mäuse, Läuse oder von der Decke herabfallende Wanzen wirklich abwehrten, darf bezweifelt werden. Sicher hingegen ist, dass die unwillkommenen Mitbewohner in den Betten eine wahre Plage waren und man auf die abenteuerlichsten Methoden sann, sie wieder loszuwerden.
Also in den Betten war, ich würde auch sagen, so manches los, denn die hygienischen Verhältnisse waren doch anders, wie wir das heute kennen. Es war so, dass man häufig auch Stroh in die Betten als Matratzen dann gelegt hatte. In dem Stroh waren dann teilweise Mäuse, nisteten sich da ein. Das war noch das kleinere Übel, dann waren es vor allen Dingen Flöhe. Aber viel größere Probleme waren die Wanzen, also Bettwanzen. Diese Versorgung mit Wanzen, das zog sich seit dem Mittelalter durch alle Bücher, die dann so Haushaltstipps geben. Und da gab es dann unterschiedliche Formen, also dass man dann abgeschnittene Heringsköpfe unter das Bett legen sollte. Das sollte dann eben die Wanzen vertreiben, wahrscheinlich aber auch eher die Schläfer. Oder Pferdedecken, die dann ordentlich mit Pferdeschweiß getränkt waren. Alles Mögliche hat man sich da ausgedacht, aber es war einfach kaum möglich. Wenn ein Befall da war, dann musste man eigentlich grundlegend das Bett entweder auseinandernehmen oder eben entsorgen.
Das Himmelbett versprach da wenig Schutz. Aber es war oft das teuerste Möbelstück der Familie und nahm im Haus einen wichtigen Platz ein. Es bildete geradezu den Gegenpol zur Herdstätte. Erst als das Wohnen intimer wurde, rückte dieses Bett in ein separates Schlafzimmer. Ein eigenes Bett, sogar ein eigenes Zimmer, nur zum Schlafen. Das war der Traum vieler einfacher Menschen. Was uns heute geradezu als Grundrecht des Wohnens erscheint, verwirklichte sich erst nach und nach in einem langen Prozess. Der wachsende Lebensstandard war an einen zunehmenden Raumverbrauch gekoppelt, wie der Historiker Wolfgang Reinhardt in seiner Studie über die Lebensformen in Europa eindrucksvoll belegt.
Während es bei mittelalterlichen Bauern, vormodernen Handwerkern und frühen Industriearbeitern eine hohe Belegung der vorhandenen Räume gab, mit Privatheit allenfalls für die Kernfamilie, aber nicht für das Individuum, entstanden im Spätmittelalter getrennte Schlafzimmer. Seit der Renaissance Arbeitszimmer für Herren und im 18. Jahrhundert Kabinetts und Boudoirs auch für die Damen.
Vom Langhaus zum Schlafzimmer. Das ist der große Bogen der Entwicklung und mit ihr vermehren sich nun auch die Betten. Was aber noch lange nicht heißt, dass nun jeder in seinem eigenen Bett nächtigt. Weder in den Privatwohnungen noch auf Reisen. Bis ins 19. Jahrhundert war es üblich, dass man sich auch in Gasthäusern Betten teilte. Schließlich gab es bei den einfachen Menschen in Stadt und Land durchschnittlich nur ein Bett für 2 bis 3 Haushaltsmitglieder, einschließlich der Schlafgänger in den Industriestädten, wie Thorsten Albrecht weiß.
Dass man dann Betten auch mit Fremden teilte, war eben auch gerade in den Arbeiterkreisen sehr weit verbreitet, weil man dadurch natürlich eine Geldeinnahmequelle hatte und eben auch die Betten sozusagen vermietet hat. Und diejenigen, die das genutzt haben, die konnten sich eben auch keine Unterkunft in dem Sinne leisten, sondern haben dann eben diese Betten gemietet und dann genutzt, wenn die anderen eben auf Arbeit waren.
Aber nicht nur die kleinen Leute, auch viele Angehörige des Adels hatten kaum eine Privatsphäre in Form eines eigenen Bettes. Natürlich nicht, weil es an Geld fehlte, sondern weil man das Bett und das Schlafzimmer aus politischen Gründen öffentlich machte, freiwillig. Berühmtestes Beispiel hierfür sind das Lever und Coucher des französischen Königs Ludwig des 14., das frühmorgendliche Aufstehen und abendliche Zubettgehen. Ein hochkomplexes Ritual, in dessen Zentrum das Paradebett des Königs steht.
Das große Vorbild ist Ludwig der 14., der alles dann an diesem einen Bett, das im Zentrum des gesamten Schlosses in Versailles stand, ausgerichtet hat. Es ist ein Raum, der zweigeteilt ist mit so einer Balustrade. Hinter dieser Balustrade steht eben dieses große Paradebett mit sehr viel Stoff und Dekoration. Und dann durften nur bestimmte Leute vor diese Balustrade treten.
Aus den Denkwürdigkeiten des Herzogs von Saint-Simon. Um 8 Uhr weckte ihn der von den ersten Kammerdienern, welcher den Dienst hatte und allein im Zimmer des Königs über Nacht geblieben war. Der Leibarzt, der Leibchirurgus und seine Amme gingen nun zusammen hinein. Diese küsste ihn, die anderen frottierten ihn und zogen ihm oft ein anderes Hemd an, weil er zum Schwitzen geneigt war. Ein 8:45 rief man den Oberkämmerer, in seiner Abwesenheit den ersten Kammerherrn des Jahres und mit ihnen die erste Ordnung des Zutritts. Einer von diesen beiden zog den Vorhang auf und präsentierte dem König das Weihwasser. Nachdem der König das Gebet, das sehr kurz war, gelesen hatte, gab man ihm nun seinen Schlafrock. Und unterdessen kam die zweite Ordnung des Zutritts. Und sodann alle die Vornehmeren und der ganze Hof. Man traf dann gewöhnlich den König mit dem Anziehen beschäftigt an.
Das Paradeliegen, sich also öffentlich im Bett zu zeigen und sich auch noch vor den Augen aller an- und auskleiden zu lassen, erscheint uns für einen Staatenlenker mit dieser Machtfülle geradezu absurd. Doch Lever und Coucher lassen sich erst begreifen, wenn man sie als wohlgesetzte Inszenierungen der Macht des Sonnenkönigs versteht. Ludwig der 14. sah sich selbst als Personifikation der Sonne. Sie wird zum Symbol für seine absolute Macht, um die selbst Kaiser und Päpste, aber auch sein ganzer Hofstaat wie Planeten dienstbar kreisen. Und so wie die Sonne auf- und untergeht, so steht auch der König auf und legt sich nieder, immer verbunden mit den persönlichsten Dienstleistungen, die von der Dienerschar bis hin zum Hochadel zugleich Prestige und Privileg für den so Ausgezeichneten bedeuteten. Eine Sitte, die, so Thorsten Albrecht, Schule machte.
Es war einfach nur so eine Form der Repräsentation zu zeigen, aber auch so einigen Aufgaben zu übertragen, ne, die dann eben zum Beispiel Sockenhalter waren oder wie auch immer. Also dieses ganze System wurde eben in Frankreich ausgetüftelt und ausgefeilt und das schlägt sich dann aber in dieser barocken Schlossarchitektur in Deutschland wieder. Da brauchte man auf einmal auch so ein Paradeschlafzimmer. Also da muss man einfach nur mal gucken, man wird das immer wieder finden.
Eine Ausnahme machte hier der Wiener Hof Maria Theresias. Das gemeinsame Schlafzimmer der Kaiserin und ihres Gatten Franz Stephan war der Öffentlichkeit normalerweise nicht zugänglich, auch nicht der höfischen Öffentlichkeit. Dass die Kaiserin von Österreich und ihr Mann normalerweise gemeinsam in diesem Schlafzimmer und in einem Bett schliefen, war, so die Historikerin Barbara Stolberg-Rielinger, eine allgemein von den Zeitgenossen mit Erstaunen registrierte Besonderheit.
Üblicherweise war es an den Fürstenhöfen dieser Zeit so, dass Fürst und Fürstin ihr eigenes Schlafzimmer hatten und von Zeit zu Zeit der Fürst die Fürstin besuchen kam, aufsuchte, was dann auch für das gesamte Personal sichtbar war. Also sehr große Intimität bestand da nicht. Während Maria Therese und ihr Mann tatsächlich ein gemeinsames eheliches Schlafzimmer hatten, was für die Zeitgenossen außerordentlich ungewöhnlich war. Ein Beobachter schreibt zum Beispiel, sie machen es wie die Bauern. Also die Bauern schlafen als Ehepaar in einem Bett, aber nicht die Hochadligen. Und das wurde im 19. Jahrhundert so ein bisschen als bürgerliches Eheverhältnis, liebende Eheleute im Sinne des bürgerlichen 19. Jahrhunderts interpretiert. Das halte ich für eine Überinterpretation. Tatsächlich war es aber ungewöhnlich, dass Ehepartner so intim miteinander umgingen.
Dennoch, bei ganz besonderen Gelegenheiten war auch das Bett Maria Theresias der Öffentlichkeit zugänglich, wenn die Kaiserin einen Thronfolger geboren hatte, was ein ganz besonders wichtiges dynastisches Ereignis war. Dann lag auch sie Parade, das heißt im Bett sitzend und ließ sich von den wichtigsten Mitgliedern der Hofgesellschaft aufwarten und die Hand küssen. Barbara Stolberg-Rielinger, die eine preisgekrönte Biografie über Maria Theresia verfasst hat, sieht dieses Ritual vor allem vor seinem besonderen politischen Hintergrund.
Man muss sich klar machen, dass der Körper des Herrschers in der frühen Neuzeit ein politischer Körper war. Das heißt, da ja die Herrschaft durch Vererbung weitergegeben wurde und nicht durch Wahl normalerweise, sondern eben durch Vererbung an die eigenen Kinder, hatte der Körper eine extrem hohe Bedeutung. Ganz anders als es heute ist. Dieses sich selbst darstellen und zeigen im Bett verweist auf diese ganz, ganz wichtige Bedeutung des herrscherlichen Körpers. Es war ja in Frankreich auch so, dass auch die Entbindung, also wenn die Königin Kinder bekam, dann war auch das ein Akt, der vor der höfischen Öffentlichkeit stattfand. Da gab es zwar eine Paravent, aber die Hofgesellschaft befand sich hinter diesem Paravent und wurde Zeuge indirekt der Entbindung, weil es ja ganz wichtig war, sozusagen zu bezeugen, dass das hier auch wirklich das Kind der Königin war und nicht zum Beispiel ein Kind untergeschoben wurde. Also das war nicht nur eine symbolische Bedeutung, sondern es hatte in solchen Fällen, wenn es um die Fortpflanzung der Dynastie ging, auch wirklich einen instrumentellen Nutzen. Also man musste wissen, was da geschah und deswegen war die höfische Öffentlichkeit anwesend.
Das Bett ist also nicht nur ein Raum des Rückzugs, sondern auch eine Bühne des Sozialen. Eine Bühne, die nicht nur vom Adel vergangener Jahrhunderte genutzt wurde, wie das Beispiel von John Lennon und Yoko Ono zeigt. 1969 verbrachten die Pop-Ikonen ihrer Zeit die Flitterwochen in einem Hotelbett und in Anwesenheit einer ganzen Heerschar von Rundfunk- und Fernsehreportern. Parade liegen im Dienste des Friedens gewissermaßen, gegen den Krieg in Vietnam und gegen Biafra, so die politische Botschaft der Popstars. Zunächst in Amsterdam, danach in Montreal. Hier nahmen Lennon und Ono denn auch ihre Friedenshymne auf, gemeinsam mit den Reportern und Vertretern der Hippie- und Beat-Bewegung. Und damit auch ja alles klappte mit der spontanen Bad-Session von Give Peace a Chance, gab John Lennon aus seinem Bett heraus die Anweisungen. Diese Demonstration im Bett trägt Züge, die sich für Barbara Stolberg-Rielinger durchaus mit dem Paradeliegen der Könige des 18. Jahrhunderts assoziieren lassen.
Popstars werden ja verehrt, wie in der frühen Neuzeit Herrscherpaare verehrt wurden. Aber es hat natürlich darüber hinaus die Symbolik des, ja, des Friedlichen und des Make Love Not War. Und insofern ist das Bett natürlich ein Symbol, hier auch ein sexuelles Symbol, das ist ja klar, wie es das ja in der frühen Neuzeit auch war, und symbolisiert diese Friedlichkeit dieses Paares. Das war ja während des Vietnamkriegs. Und hat aber eine vielschichtige Symbolik. Also, dass sie sich überhaupt so inszenieren konnten und dass es eben die Weltöffentlichkeit interessierte, wie die da im Bett liegen, ist natürlich ein Zeichen dafür, dass sie gewissermaßen eine Herrscherpaarrolle übernahmen.
Das Bett erscheint hier als ein Traumort, wenn nicht gar als utopischer Gegenort zu den Schlachtfeldern des Vietnamkrieges. Make love not war wird denn auch zu einer eingängigen Parole der friedensbewegten Flower-Power-Generation. Und doch ist das Bett hauptsächlich und in erster Linie nicht nur ein symbolischer Ort für Liebe. Das Bett ist und bleibt in seiner langen Geschichte vor allem eine Stätte, in der auch wirklich geliebt, gezeugt und geboren wird. Schon aus anatomischen Gründen.
Springen auch Sie von einem Bett ins nächste, was auch immer Ihnen liegt?
Ganz häufig wird es ja so gemacht, der Kunde kommt ins Möbelhaus und legt sich 10 Minuten auf die Matratze und sagt, diese Matratze ist gut für mich. Das ist natürlich ein Scherz, weil in 10 Minuten können Sie überhaupt nichts erkennen. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, auf dieser Matratze zum Beispiel eine ganze Nacht zu schlafen oder mehrere Nächte drauf zu schlafen, hätten Sie eine wesentlich sichere Entscheidungsfindung.
Winfried Titze muss es wissen. Der Unternehmensberater aus Neuss ist spezialisiert auf den Bettenmarkt.
Ja, das Thema Boxspringbetten ist ein ganz spannendes. Es hat sich im Grunde seit 2009, 2010 ergeben. Boxspringbetten hatten damals einen Marktanteil, der lag deutlich unter 5%. Der Marktanteil liegt heute bei nahezu 50%, also einer Verzehnfachung des Marktes. Sie können heute in kein Handelsgeschäft mehr gehen, ohne Boxspringbetten in epischer Breite in der Ausstellung zu finden.
Ein in der Tat bemerkenswerter Run auf einen Bettentyp, der laut Stiftung Warentest nur selten hält, was er verspricht. Die Produkttester fanden keine Gründe, warum die Kiste aus fest verbauten Springfedern, Matratze und Topper anderen Konstruktionen und Matratzentypen überlegen sein sollte. Trotzdem ist das Boxspringbett extrem beliebt. Das liegt vor allem an der Lebensweise und Altersstruktur der Kunden.
Sie bewegen sich zu wenig, sie sitzen zu lange am Schreibtisch, sie sitzen zu lange vor dem Computer. Und das führt letztendlich zu Haltungsschäden und Haltungsschäden führen letztendlich zu Rückenbeschwerden. Und da ist ein Boxspringbett heute von großer Bedeutung. Dass sie beim Aufstehen aus einer höheren Position aufstehen und deshalb kein so großes Problem haben, wie wenn sie von einem niedrigeren Bett aufstehen. Die Ausstiegsposition aus dem Bett ist eine wesentlich bessere, als wir sie kennen aus dem normalen, modernen, italienischen oder japanischen Bett.
Stell dir vor, du wachst jeden Morgen gut erholt auf und startest voller Energie in den Tag. Das ist das Ziel von Eve, der Premium-Matratze made in Germany.
Ob nun Kaltschaum, Federkern, Latex, Futon, Boxspring, welche Matratze die beste ist, dazu sagt jeder Verkäufer etwas anderes. Um die richtige zu finden, muss man Probe liegen und sich neuerdings vermessen lassen. Denn manche Fachhändler warten heute mit allerlei Messtechniken auf, die dabei helfen sollen, die passende Liegestatt für den jeweiligen Kunden zu finden. Neuester Schrei ist ein Körperscanner. Seine Kamera erkennt die Körperkonturen des Kunden. Das Computerprogramm berechnet dann, wie die Zonen des Bettes und der Matratze für Schulter, Taille und Hüfte ausgelegt sein sollten. Härter, weicher, stützender, mit mehr oder weniger Kontaktflächen. Aber all das, was der Handel heute extern in seinem Laden durchführt, so prognostiziert Winfried Titze, könnte im Bett der Zukunft bereits integriert sein.
Ich bin ganz sicher, dass wir Betten haben werden, die bestimmte Verhalten registrieren können und diese Verhalten auch berichtsmäßig wiedergeben können. Und das wird sicherlich nutzbar sein in der Medizin, um bestimmte Diagnosen zu stellen. Das ist vollkommen klar. Und vielleicht werden wir auch dazu kommen, dass ich mit einem gewissen Druckverhalten, wenn ich zum Beispiel Probleme auf der einen Schulter habe, dass die Schulter dann dort eben weicher sein wird als auf der anderen Seite. Auch das werden wir vielleicht einstellen können. Und wir werden sicherlich das eine oder andere, was Höhenverstellung und solche Dinge betrifft, auch automatisieren können, wie wir das heute schon beim Polstermöbel können.
Das Diagnosebett. Der ideale Weg, in einen erholten, entspannten und regenerierenden Schlaf zu finden? Das könnte die Gesundheitskosten senken, denn immerhin sind Rückenleiden eine Volkskrankheit. Und es könnte wieder fit machen für die Leistungsgesellschaft, denn auch der Chef freut sich über Mitarbeiter, die ausgeruht für den nächsten Arbeitstag sind. Die Industrie geht aber noch ganz andere kreative Wege, um sich eine neue Kundschaft zu erschließen. Interessanterweise sind es nicht die Betteningenieure, sondern Automobilbauer, die neuerdings mit Hilfe eines Bettes Eltern von ihren schreienden Kindern entlasten wollen. Dafür haben die Marketingstrategen von Ford für ihren Werbeclip ein urbanes Setting in Weichzeichneroptik gewählt. Ein Vater fährt mit dem Auto nachts durch die leeren Straßen einer Stadt. Das sanfte Licht der Laternen erhellt ab und zu sein Gesicht, während er die Fahrgeräusche auf seinem Smartphone aufnimmt. Wieder zu Hause steht er am Bett seines Kindes und spielt ihm die gerade aufgenommenen Fahrgeräusche vor. Das Kind schläft tief und fest. Die Botschaft, statt selbst mit dem schreienden Nachwuchs nächtelang um den Block zu fahren, übernimmt diesen Job jetzt ein Bett, ganz ohne Abgase zu produzieren oder Benzin zu verbrauchen. Das Modell Max Motor Dreams simuliert sanfte Fahrgeräusche und Fahrzeugbewegungen. Sogar die einfallende Straßenbeleuchtung bei Nachtfahrten wird mit integrierten Leuchtdioden nachgestellt. Zunächst als Werbeaktion gedacht, denkt Ford angeblich darüber nach, das Bett tatsächlich in Serie herzustellen. Etwa ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Bett. Wir werden geboren im Bett, zeugen unsere Kinder im Bett, werden krank und liegen leidend in den Federn. Wir träumen oder liegen nächtelang wach im Bett. Und am Ende unseres Lebens sterben wir im Bett. Das Bett spielt in unseren alltäglichen Lebensbereichen, wie überhaupt in der Kulturgeschichte des Menschen, eine große und unverzichtbare Rolle. Dabei bürden wir, wie seine Geschichte gezeigt hat, dem Bett eine ganze Menge auf. Den Weltfrieden soll es bringen, ein Jungbrunnen sein, ein Beruhigungsmittel für Schreikinder und gestresste Eltern, ein Ort der Stabilität und Kontinuität politischer Herrschaft, Ausdruck für erreichten Wohlstand und als Hightech-Bett vom Baby-Brummbett bis zum Diagnosebett im hohen Alter ausgleichen, was unsere stressreiche und bewegungsarme Lebensweise uns an körperlichen und seelischen Einschränkungen eingebrockt hat. Das Bett ist ein echter Allrounder unter den Möbelstücken. Vor allem aber soll es immer noch eines sein: ein Ort, um in Ruhe zu schlafen.